hören wir das Evangelium, wie Johannes es für uns aufgezeichnet hat, im 17. Kapitel, Teil des hohepriesterlichen Gebetes Jesu, wie wir es nennen. Unser Herr betet. Ich bitte aber nicht allein für sie, er meint seine Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien, und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, durch das wir den Herrn bitten, zu uns zu sprechen, ist genommen aus dem hohepriesterlichen Gebet, in das wir ein wenig hineinblicken, das Johannes uns darbietet im 17. Kapitel. Dort sagt ziemlich am Anfang der Stelle, die wir gelesen haben, als Jesus für die betet, die durch die Jünger zum Glauben kommen werden, und sagt, auf dass sie alle eins seien. Auf dass sie alle eins seien. Es handelt sich also darum, dass im hohepriesterlichen Gebet unseres Herrn, wie Johannes es uns gibt, die Einheit der Christenheit und vielleicht mehr angekündigt ist. Vergessen wir nicht, dieser Text ist geschrieben so ungefähr 100 Jahre, nachdem er gesagt sein konnte. Ob Jesus ihn wörtlich so gesagt hat, ist zweifelhaft, denn wir haben den Text auf Griechisch. Und Jesus hat nicht Griechisch gesprochen, sondern Aramäisch. Da ist immer ein klein wenig Verwechslung drin. Aber durch das ganze Jahrhundert hindurch hat sich diese Botschaft von dem Jesus so zusammenkristallisiert, dass Johannes uns glattwärts sagt, er hat ein hohes priesterliches Gebet gebetet und darin hat er uns eingeschlossen und ihr gehört dazu und ich gehöre dazu. Und dieses hohepriesterliche Gebet, wie Johannes es erhalten hat, hat drei Teile. Jesus betet für sich selbst, er betet für seine Jünger und er betet für alle die, die durch das Wort der Jünger zum Glauben kommen werden. Also es geht auch um die anderen, nicht nur um die kleine Gruppe um Jesus herum. Und warum, wozu, weshalb? Da kommt unser kleiner Text rein. Auf, dass sie alle eins seien. Auf, dass sie alle eins seien. Die neuen Übersetzungen der Lutherbibel übersetzen ein wenig anders. Die sagen, damit sie alle eins seien. Für mich und mein Gefühl und mein Sprachgefühl ist da ein kleiner Unterschied zwischen damit sie alle eins seien und auf dass sie alle eins seien. Fühlt ihr es vielleicht auch? Das griechische Wort, das übersetzt worden ist als damit und auf das, hat in der Tat zwei verschiedene Bedeutungen. Und es war ursprünglich das damit immer mit dem Zweck verbunden und beabsichtigt. Das Wort ist dann aber verallgemeinert worden und ist abgeflacht und sagte dann nicht mehr etwas vom Zweck der Sache, sondern vom Sinn des Ganzen. Auf das. Fühlt ihr es, dass da ein kleiner Unterschied ist, ob wir sagen, damit sie alle eins seien, oder ob wir sagen, auf dass sie alle eins seien? Ich wollte euch zumindest diese Kleinigkeit nicht vorenthalten. Die Einheit, von der wir sprechen, so oder so, sollten wir auch gleich festlegen am Anfang, ist nicht eine Einheit, die herbei diskutiert werden kann. Oft machen wir Theologen den Fehler, wir gehen zu Konferenzen, jeder von uns schreibt ein Papier, wir stimmen ab und nun denken wir, so hat Gott das alles geregelt und die Sache ist noch nicht fertig. Denn es ist nicht eine Sache, eine Einheit, die beschlossen wird, die abgestimmt wird. Es ist eine Einheit, die erfüllt wird, die erfahren wird, von der man auch ein wenig überrascht wird. Und noch ein Gedanke gleich am Anfang. Lasst uns nicht vergessen, Johannes, wie das ganze Neue Testament, sagt klipp und klar, Jesus, den wir Christus nennen, war ein Mann des Gebetes. Er hat für sich, für seine Jünger und für die anderen gebetet. Das darf heutzutage ja vielleicht mal gesagt werden, wenn ihr mir diesen Nebengedanken erlaubt. Denn viele Leute meinen, zu beten, das ist nur etwas, um die eigene Seele ein wenig zu beruhigen. Und da ist nichts mehr drin von Kontakt mit dem, den wir Gott nennen. Für mich habe ich eine Kurzformel gefunden. Im Deutschen sage ich oft, für mich ist Gott ein Asset, E-S-E-D. Gott ist ein Er, Gott ist eine Sie, Gott ist ein Es. Aber vor allem ist Gott mein Du, mein letztes Du, ohne dass ich nicht leben kann. Die Einheit mit diesem Du ist unser Anliegen nun heute. Ein paar Gedanken. Wunderbar von Einheit zu reden und Einigkeit, denn da ist ja man nicht viel von da. Wenn wir in unsere Welt hineinschauen, um uns herum, was sehen wir? Wie immer, Kriege, Gewalt, Spaltung. Und wir brauchen gar nicht so weit weg zu schauen. Wir alle, würde ich meinen, in einer Weise oder einer anderen, ohne richtig Hilfe zu wissen, leiden unter der Zerrissenheit dieses Landes, in dem wir leben dürfen, wo alles auseinander geht und nicht zusammenkommt zur Einheit. Viele von uns wissen das ja. Wir sind in der alten Welt groß geworden und mussten uns im Survival Struggle behaupten. Wir haben den Weltkrieg überlebt. Wir sind im Existenzkampf gewesen. Es ist nicht so einfach, die Einheit in dieser zerrissenen Welt. Aber es ist ja nicht nur die große Welt, die uns keine Einheit darbietet, sondern denken wir an die Zwiespalte zwischen uns selber. Wie dankbar sind wir, wenn sie man gering sind. Aber sind da nicht immer wieder die Zwiespalte in all den Gemeinschaften, in denen wir leben, einschließlich der Kirchen, die Zwiespalte in unseren Familien, habt ihr sie nicht? Die Zwiespalte in unseren Ehen, wisst ihr nichts davon, selber und von denen, die ihr liebt habt? Können wir das zugeben, dass da eben nicht die Einheit ist, die wir wünschen und die wir erhofft haben und erbeten haben? Woher kommt dieser Zwiespalt? Wie können wir ihn nur überbrücken? Oh, wir haben so einige Modelle, die wir da bieten, für was ich einfach brüchige Einheiten nenne. Die halten nicht lange. Zum Beispiel leben nicht einige von uns in Mixed Marriages und wie sollten sie gemixt sein? Konfessionell, national und dies und das und jenes, wo die Unterschiede so schwer zu überbrücken sind und wir so hart, hart, hart zu einer Einheit kommen. In meiner früheren Ehe mit meiner verstorbenen Frau haben wir oft debattiert und standen dann da und hatten jeder unsere Überzeugung. Was nun? Wie werden wir eins? Ich habe sie oft verärgert. Ich habe dann immer gesagt zu ihr, Mädchen, wir können das auf deine Weise machen oder auf Gottes Weise. Da hatte ich natürlich schon verloren. Konnte aber nicht überbrückt werden. Und das ist noch ein anderer Gedanke, der mir dabei kommt. In diesem Lande, in dem wir wohnen, wird immer wieder der Individualismus betont. Immer wieder wird gesagt, pass auf, lass dich nicht rumschubsen, du bist jemand, verteidige dich, baue dich auf. Und das Ich wird nach vorne hin und nach hinten hin immer schnell abgegrenzt. Ich muss mich unterscheiden von meinen Eltern und meine Kinder unterscheiden sich von mir und ich mich von meinen Kindern und da sitze ich nun alleine. Und meine, der ganze Sinn des Lebens ist alleine. Und wir wissen, ist nicht unser Leben ein Geschenk, das wir empfangen haben von anderen vor uns, ob wir sie nun mögen oder nicht. Das Geschenk können wir nur annehmen und damit weiterlaufen. Und wenn wir dasselbe Geschenk nun unseren Kindern geben, und die sich uns zuwenden und sagen, Mensch, wie konntest du nur und was hast du nur? Was sagen wir? Mir geht es so nach, dass meine Eltern und meine Großeltern und die vor mir irgendwie in mir drin sind. Die sind nicht weg. Ich bin nicht alleine von denen. Und genauso, wenn ich auf meine Kinder und Enkel und Urenkel sehe, die kann ich nicht einfach entlassen. Ich kriege Bestätigung dann, wenn ich manchmal mit denen zusammen bin und mein Sohn sitzt da, Vater und Großvater dieser Gruppe, und grinst und guckt mich an und sagt, Papa, siehst du nicht, da bist du durch mich durch in meine Söhne und Enkelsöhne. Das ist eine Linie, die durchgeht. Wir sind mehr als nur unsere Erscheinung. Wir sind auch unsere Wurzel und wir sind unsere Hoffnung. Ist da Einheit? Und dann drittens, letztens, viertens. Welche Einheit mag unser Herr im Sinn gehabt haben, die er uns anbietet, die wir haben sollen, die uns ganz voll menschlich macht? Das Zement dieser Einheit ist die Agape-Liebe. Sie wird beim Namen genannt. Und die Agape-Liebe, die Liebe, von dem das Neue Testament spricht, ist keine Liebe, die ich bei mir behalten kann und wodurch ich mich vervollkommnen kann. Das ist eine Liebe, die verschwenderisch mich nach außen verschenkt. Immer wieder. Es ist kein Eigenwertwort, sondern ein Beziehungswort. Denk mal dran. Zu lieben ist schwer, wenn man niemanden hat, den man lieben kann. Denn sich alleine lieben, ist ja mal nicht das Direkte. Wir machen oft den Fehler in unserer Zeit und übersetzen die Heilige Schrift ein wenig schief, wo es heißt, und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dann sagen wir, oh ja, lieb dich erstmal selbst, dann kannst du die anderen lieben. Das ist nicht der ursprüngliche Sinn. Der ursprüngliche Sinn dabei ist, so oder so liebst du dich selbst erstmal doll selber. Und dieselbe Intensität, dieselbe Kraft, dieselbe Aufmerksamkeit, mit der du auf dich selber aufpasst, die nimm nun mal und damit liebe andere. Dann kommt diese Liebe zum Tragen. Was können wir denn überbrücken in Liebe? Wir, die wir europäische Vergangenheiten haben, kommen ja aus Gegenden, wo die protestantische Reformation nur gehandhabt werden konnte, indem man sich politisch einigte. Und das Wort, ihr versteht es wahrscheinlich auch auf Latein, cuius regio, eius religio, wessen Region, dessen Religion hieß. Das heißt also, der Prinz, der Herrscher des Regierungsbezirkes hatte eine Religion. Nun musste 17. 18. Jahrhundert jedermann in dem Gebiet dieselbe Religion haben. Und wenn du die nicht hattest, konntest du auswandern. Meistens musstest du alles zurücklassen. Und so sind die Katholiken zum Katholiken gewandert und die Protestanten zum Protestanten gewandert. Na, wenn das keine Trennung ist, die irgendwie ja überwunden werden muss, dann weiß ich nicht, was eine Trennung sein könnte. Och, gib mir die Zeit und lass mich noch ein paar persönliche Dinge dazu sagen. Ich selber bin, wie ihr wisst, ökumenisch aufgewachsen. Ich habe immer mehr gebraucht. Die religiöse Gemeinschaft, in der ich war, hatte immer nicht alles, was ich wollte. So bin ich aufgewachsen als Methodist, bin zu Lutheranern gegangen zum Studieren, bin zu den Episkopalen gegangen zu studieren, habe mit den Presbyterianern gearbeitet und mit den Katholiken. Mit wem ich wenig gearbeitet habe, will ich gerne zugeben, und das spürt ihr sicher auch in dem, was ich so sage, sind Baptisten. Das ist so eine Sache, da bin ich dumm. Wahrscheinlich geht es euch auch so, dass ihr ein Gemisch seid. Entweder von den Eltern her oder, ach, da war nicht alles da, nun muss ich irgendwo von anders her mehr was holen. Wir sind also schon im Begriff, Dinge zusammenzubringen. Ist es das? In meinem Versuch, über mein eigenes Herkommen hinauszugreifen und mehr reinzuholen, habe ich mich immer darum gekümmert, die Echten zu sehen. Ganz deutlich gesagt, ich konnte immer wenig anfangen mit Katholiken, die protestantischer waren als die Protestanten. Ich wollte immer so einen richtigen harten Katholiken haben, mit dem man dann mal so richtig alles durchgehen konnte. Und meine besten katholischen Freunde waren Dominikaner und Franziskaner, und die kannten ihren Kram. Und die haben mich konfrontiert. das ökumenische Programm. Zwei Beispiele, zwei Geschichten zum Schluss. Vielleicht wiederhole ich mich, habe ich euch schon erzählt, aber hier passen sie auch hin. Als ich als junger Mensch in die Mission ging, wurde ich eingeladen, bevor ich auszog, unsere Gemeinden in Norddeutschland zu besuchen und zu predigen. Und dabei Geld zu sammeln für meine Ausrüstung. Die dachten alle, ich würde predigen über das Angebot oder Gebot, geht hin und macht alle zu Christen und taufe sie im Namen des Vaters und des Heiligen. Das war mir zu groß und zu dick. Ich habe gepredigt über die Offenbarung und habe denen vorgestellt, so, nun lass uns mal angucken, das Bild. Die sagen da, Gott und das Lamm sitzen auf dem Thron und rundherum überall sind die, die da anbeten. Ich sage, das möchte ich auch. Ich möchte einer sein von denen, die anbeten. Wenn das nun so ist, dann setz mal den Thron irgendwo in Wind und Wetter. Denk mal dran, dass da Algen ankommen oder sonst was. Der Thron ist braun, der Baum ist braun, der Thron ist grün, der Baum ist grün auf der anderen Seite. Und da sind Leute auf der linken Seite, die sagen, das ist alles braun. Und da sind Leute auf der rechten Seite, die sagen, das ist alles grün. Und was haben wir gemacht über die Jahrhunderte? Wir haben einander bekämpft, um zu beweisen, wer hat nun recht, ist es braun oder ist es grün. Und dabei ist es beides. Doch die Einheit kann nicht errungen werden, indem wir einander umbringen für die eigene Auffassung. Das geht nun mal nicht. Denn es handelt sich immer darum, alles, was ich sage, auch hier, ist eine Perspektive. Ich interpretiere. Und ich interpretiere, was mir zugewandt ist. Ein Aspekt, was ich sehen kann. Andere sehen etwas anderes. Bekehren kann ich die nicht, bekehren kann die nur Gott. Das Einzige, was ich tun kann, ist klarlegen, was ich sehe. Und wenn die meinen, das ist besser als was sie sehen, können sie es gerne haben. Versteht ihr das Missionskonzept dahinter? Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte, als ich theologischer Lehrer am Seminar war, habe ich am protestantischen Seminar Pionierdienste mitgetan, um Spiritualität zu einem Fach zu machen. Katholiken kennen das Wort. Die Jesuiten haben ihre Spiritualität, die Dominikaner haben ihre und so weiter, jeder hat seine Spiritualität. Wir haben immer mehr von Anbetung, Devotion, Frömmigkeit und sowas gesprochen. Und war nie so gewandt in den Dingen. Dadurch bin ich in Kontakt gekommen mit Katholiken und wir haben Freizeiten gemacht und in den Freizeiten bin ich ein enger Freund geworden von einem jungen Franziskaner, ungefähr so alt wie ich. Und wir haben ein paar Jahre zusammengearbeitet. Fußnote, dieser Franziskaner ist jetzt in Afrika, 10 Kilometer entfernt von wo ich war, Missionar. Und hat mir geschrieben, wie er Bücher benutzt, die ich gesammelt habe für die Bücherei des Seminars, wo ich war. Also irgendwie nette Geschichte. Damien war sein Wort. Dann wurde angesagt, dass die Directors of Spirituality, und wir haben nicht mal ein Wort dafür in Deutschland, die Directors of Spirituality haben eine Konferenz in Indiana. Und Damien sagte zu mir, oh, komm doch mit, das ist auch was für dich. Du bist auch ein Director of Spirituality. So, jo, warum nicht? Komm da an und merke, dass da 30, 40, 50 katholische, zumeist ordinierte Directors of Spirituality sind und ich als der einzige Protestant so dazwischen. Denke, na nu. Eröffnungsgottesdienst, Abendmahlsgottesdienst, Eucharistie. Ich sitze mit Damien und frage ihn so, meinst du, ich kann das? Kann Kommunion hier nehmen oder verweigern die mir die? Die Katholiken alle. Nee, sagt er, geh mal hin. Sagt er, du gehst mit deinem Gewissen. Danke, Damien. Und ich sehe, wie die feiern und das ist eine Konzelebration. Denn die Leute sind ja alle ordiniert. Die gehen dann so rauf, erstmal 5 bis 10, dann gehen die weg, die anderen 5 bis 10 und weihen die Elemente. Das ist ja ganz interessant. Dann stehe ich auf und gehe so an der Seite ran und will mich hinknien beim Altar. Und mein Freund Damien kommt von oben, der hat mit Kunst zelebriert und sagt, hey, komm mit rauf. Sag ich, das kann ich nicht, komm mit rauf. Der hat mich raufgezogen zum Altar. Und ich habe mit den katholischen Priestern das, die Kommunion konzelebriert. Weil mein Freund mich hingezogen hat. Na, für theologisch empfindsame Seelen, das war was. Der hat meine Ordination anerkannt. Und ich denke besonders daran jetzt, weil am 12. dieses Monats ich das 60. Jahr meiner Ordination feiere. So erstreckt es sich hin über das ganze Leben. Das sind die Momente, wo wir eins werden. Und ganz zum Schluss könnt ihr vielleicht in eurem eigenen Wissen und Gewissen merken, wie die Male, die wir uns hier treffen zum Mahl des Herrn, eine Einheit bilden, die man nicht definieren kann. Aber habt ihr nie etwas erfahren, nie etwas gefühlt, nie etwas gewusst von dem Erbe, was uns allen damit gegeben ist, eben um eins zu werden und nicht um uns gegenseitig zu verhauen. Und wenn wir uns nachher wieder treffen, oh, lass den Geist fließen, wir werden eins in Wort und Sakrament. Amen.